Ja, so eine richtig barocke Perücke, das wäre auch so richtig krass, so mit Locken und allem drum und dran.
Oh, geh kacken, Alter.
Geil, Alter, geil.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
Ja, dann einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer besonderen Folge. Wir haben es nämlich in den mittlerweile 55 Folgen dieses Podcasts bisher erst einmal geschafft, dass sich irgendeiner zu uns verirrt hat. Nämlich, das war der liebe Sushi damals vor genau einem Jahr oder sogar noch mehr als einem Jahr mittlerweile. Und jetzt haben wir sozusagen einen Wolf von seinem Rudel getrennt und ihn in unsere Fänge hier gezwungen. Und das ist der Matthew Greywolf von Powerwolf tatsächlich. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, ich freue mich.
Hi, grüß
Aber ihr
dich.
wisst, Wölfe, die getrennt werden und in die Enge getrieben werden, die beißen. Also, seid auf der Hut.
Das wird natürlich für das Entertainment der Zuhörer notwendig sein.
Mit Sicherheit, ja.
So ein bisschen rumbeißen. Dementsprechend ist das ja genau das, was wir wollen. Ne?
Mit
glühenden Zwingen werden wir dich piesacken.
Okay.
Also ich bin heute auch einen ganzen Tag in deiner Sache unterwegs gewesen, im Naturschutzrechtsreferat des Umweltministeriums.
Okay, das klingt aber in der Tat spannend. Also
das ist schon krass, was Wölfe alles so veranstalten können. Da gibt es wirklich welche, die müsstest du eigentlich nach Tokio zu Olympia zum Hochsprung schicken, über was für Schutzzäune, die aus dem Stand hochspringen können. Ah ja. Das ist schon Wahnsinn.
Habt ihr da jetzt direkt Fälle in Thüringen, die da sozusagen beobachtet werden, wo ihr da jetzt sozusagen einschreiten müsst, gesetzlich?
Also es gibt in Thüringen auf dem alten Truppenübungsplatz einen Ohrdruff, da gibt es schon ganz lange eine einsame Wölfin, die hat sich, glaube ich, sogar mit einem ihrer frühen Würfe hat die sich gepaart. Da gibt es auf jeden Fall auch Nachwuchs. Ja,
das ist typisch Thüringen, ne?
Ja, das ist in Thüringen nichts Besonderes. Nee. Ich glaube, so im Wartburgkreis da hinten irgendwo, da scheint es jetzt auch noch irgendwie wieder Wölfe zu geben. Also im Vergleich zu anderen Bundesländern wie Niedersachsen oder so ist das aber noch, oder Sachsen-Anhalt, glaube ich, auch.
In Sachsen-Anhalt gibt es, glaube ich, auch welche.
Ja, da gibt's ja wirklich also mehrere Rudel. Und das ist schon also immer ein Riesendiskussionsgegenstand.
Wenn der Mensch die Natur verlässt, dann kommt halt die Natur zurück. So ist das in Sachsen-Anhalt.
Ja, also hier in Thüringen spricht man auch immer von Wolfs Erwartungsland, so bei den Gegenden, die mittlerweile völlig entvölkert sind. Und,
Im Saarland hier ist, glaube ich, noch im Moment, bis auf uns eben natürlich, aber vierbeinige Wölfe sind, glaube ich, hier im Moment in der Freiheit noch nicht anzutreffen. Wobei, wir haben hier das Hunsrück, das könnte natürlich auch sein, dass da bald mal irgendein Rudel ansässig wird.
Ich weiß gar nicht, wie weit drüben im Westen, das weiß ich gar nicht. Also ich weiß nur Niedersachsen, MacPom, Brandenburg und so weiter, Bayern. Thüringen haben mittlerweile auch eine Luchse, ist gut unterwegs. In Sachsen-Anhalt ja auch, Harz und der Biber.
Ja, die haben wir hier auch und die machen enormen Schaden tatsächlich. Also das ist erstaunlich, was die alles vernichten.
Aber die können wenigstens nicht so hoch springen.
Das ist wahrscheinlich weniger, nee, das ist richtig.
Ja, so ein Biber, da kann schon ordentlich was bauen, auf jeden Fall.
Aber bei Luchsen ist das schon beeindruckend. Die haben ein riesiges Revier tatsächlich. Die sind ja irgendwie so Einzelgänger und die brauchen ja wirklich viele Quadratkilometer, dass die da irgendwie zurechtkommen. Deswegen ist es halt so in Mitteldeutschland eigentlich relativ selten, dass da welche anzutreffen sind. Halt irgendwie nur so Richtung Harz, glaube ich, normalerweise. Und dann im Thüringer Wald, ja, krass.
Thüringer, ja, wir haben jetzt da irgendwo in Ostthüringen so eine kleine Polin, die sich da niedergelassen hat. Eine süße. Da wird die ab und zu mal fotografiert von irgendwelchen Fotofallen oder so. Aber da bin ich nicht ganz, da gibt es dann spezielle.
Wolltest du nicht über Luchse reden und nicht über süße Polin?
Das ist eine polnische Lüchsin, glaube ich. Ist ja in MacPom, da ist ja auch öfter mal polnische Elche. Und so.
Es gibt Elche in Polen.
Ah, ja. Gibt es auch in Deutschland.
Elche? Echt? Wieder, ja. Echt? Da bin ich jetzt aber auch erstaunt.
Sind die rübergeschwommen?
Okay.
Quasi?
Teilweise schwimmen die auch irgendwo rüber, ja, aber nicht aus Dänemark oder Schweden oder so, sondern die kommen dann eher aus Polen oder aus dem Baltikum oder so. Da kommt
auch mal Gustav Adolf die mitgebracht als Reittiere damals.
Die wandern auch unglaublich weit. Also wirklich, also das denkst du, ja, so ähnlich wie Hannibal mit dem Elefanten.
mit der mächtigen Elcharmee.
Einfach mal stumpf mit Elchen eingeritten. Also ich glaube, der hat seine Bronzekanonen gehabt, das reicht. hat er genug weggeballert, auf jeden Fall.
Ja, da gibt es ja bald keine Gründe mehr, nach Schweden zu reisen. Wenn es die Elche jetzt schon hier gibt, dann...
ja, also auf freier Wildbahn habe ich in Schweden noch nie einen Elch gesehen.
Ich habe tatsächlich einen gesehen und zwar wirklich, ich dachte fast, es ist gestellt. Es war wirklich lächerlich. Also Aufnahmen zum vorherigen Album, irgendwie Januar 2018 in Europro in Fascination Street. Das ist irgendwie völlig außerhalb gelegen, da war gar nichts. Und wir haben irgendwie ständig, haben wir also diese Klischee-Jokes gemacht, wann kommt denn jetzt mal der Elch? Und tatsächlich am dritten Tag waren da Elche vorm Studio. Es war nicht, also tatsächlich so 50 Meter weg oder so.
Krass.
Und Jens Boker, meinau, er wohnt da jetzt seit Jahren, er hat die noch nie gesehen, also so nah da irgendwie dran.
Krass.
Das war wirklich, als hätte jetzt irgendjemand das Vieh da abgeladen mit einem Pferdeanhänger oder so. Und hier, ihr Deutschen, da habt ihr eure Elche und jetzt ist gut.
Müssen wir mal beim Label fragen. Vielleicht war das so ein bisschen so eine Inspiration fürs Album.
Ach, so viel Mühe geben die sich nicht. So viel Mühe geben die sich nicht.
Aber das schon in der Wildnis dann, ne? Also ihr zieht dann auch raus in die Wildnis, um euch dann dementsprechend auch dem wölfischen Verhalten hingeben zu können.
Ja, gelegentlich, natürlich.
Ja, man muss sich das dann schon so vorstellen, wie bei Beast of Govardhan, ne? Also, dass man dann so zum Werwolf mutiert, wenn man Powerwolf-Stücke schreibt und einspielt. Also da gehe ich jetzt fest davon aus, bitte enttäuscht mich jetzt nicht.
Ja, nee, wir haben schon. Also manchmal wache ich tatsächlich mit seltsamer Körperbehaarung auf und frage mich, was war denn da wieder los und so.
Und zack, ist da wieder so ein Song im Kasten. Ist unfassbar.
Genau, so ungefähr passiert das bei uns. Deswegen können wir auch immer nur bei Vollmond einen Song schreiben und es dauert dann eben entsprechend lange, bis rufen Napalm Records an, was ist denn jetzt mit dem nächsten Album? Und dann muss man denen sagen, ja,
habt ihr mal den Mondkalender geguckt?
Es ist einfach nichts drin. Nächste Vollmond vielleicht wieder.
Ja, schön, dass wir das jetzt mal...
Also da, das klingt ja jetzt fast wie Marketinggelaber.
Niemals.
Das würden wir doch alle nie machen, ne?
Den Eindruck habt ihr nicht. Ihr habt ja immer einen ganz schönen einen Haufen Ideen, wie die Fans so bei Lust und Laune haltet. Ne? Deshalb stellt sich das Gefühl, dass jetzt sehr viel Zeit zwischen den Alben ist, gar nicht so sehr ein, weil man da, wenn man Powerwolf interessiert ist, schon ständig unterhalten wird. Ne? Das ist euch schon wichtig, oder nicht?
Naja, wir müssen uns ja auch selbst unterhalten. Das ist ja auch so die Sache. Du musst ja immer irgendwie auch,
Na gut, das ist jetzt umso wichtiger, ne, dass man da als Band wirklich auch zu tun hat. Also ich weiß nicht, wie das in eurem Bandbekanntenkreis oder so ist. Also man kriegt dann schon auch einen Haufen Zoff bei Bands mit und so, ne, die jetzt gerade einfach nichts zu tun haben.
Tatsächlich?
Und so habe ich auch mitgekriegt.
Und so nach dem Motto, ja, deine rote Hose, die kotzt mich schon seit 30 Jahren an.
So tatsächlich, ungefähr. Da kommt jetzt dann so alles zum Tragen.
Kommt jetzt alles mal so auf den Tisch, ne, wo man sonst keine Zeit hat, wenn man natürlich im Release-Stress oder im Tour-Stress ist oder irgendwie ja, so.
Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Das hätte Potenzial.
Mal alles auf den Tisch noch packen jetzt.
Nee, du, da wollte ich nichts anregen, um Gottes Willen. Aber nee, ich habe das wirklich so wahrgenommen. Also.
wir sind auch sehr streitfaul. Ich glaube, das wird bei uns auch gar nicht funktionieren. Da herrscht zu viel...
Streitfaul?
Da herrscht zu viel Konsens irgendwie.
Nee, also ich hatte das jetzt tatsächlich auch erlebt. Ich hatte für mein Livestream-Festival eine Band buchen wollen, die dann auch schon zugesagt hat. Und dann hatten sie so Probetermine für sich veranschlagt. Und dann trat dann der Drummer aus, weil er einfach keinen Bock mehr hatte. Weil, jetzt noch ein Livestream-Festival? Okay. Nee, komm. Also dieses Jahr mache ich definitiv nichts mehr. Tschüss. Und
Okay, ich dachte eigentlich, der Effekt muss ja der gegenteilige sein.
Dachte also, ich auch, ja.
Weil, ganz ehrlich, also so geht's mir. Ja? Man hat ja jetzt jahrelang oder eigentlich seit man irgendwie mit 11 Jahren angefangen hat, sich irgendwie eine Gitarre umzuhängen, hat man das ja für selbstverständlich gehalten. So, klar, natürlich kann ich jetzt irgendwie Krach machen gehen oder irgendwie mal auf eine Bühne hüpfen oder so. Und das ist jetzt auf einmal ja nicht mehr der Fall. Also eigentlich habe ich so bei uns zumindest den Eindruck, wir wissen gerade irgendwie, wir lernen gerade noch mal mehr zu schätzen, was wir eigentlich die ganze Zeit da hatten. Und deswegen wundert es mich eigentlich, müsste ja jeder Musiker jetzt merken, ey scheiße, die Welt ist eigentlich verdammt geil, wenn sie denn nicht gerade irgendwie in einer Pandemie ist. Und ja, ich käme jetzt, glaube ich, nicht auf die Idee, irgendwie zu sagen, ach, jetzt, wo wir gerade eh nichts mehr machen können, will ich auch gar nicht mehr. Aber gut.
Ja, das ist, glaube ich, so eine Mischung, dass Leute, die merken, die irgendwie müde, sowieso immer schon müde waren, dass die merken, dass das Leben auch so funktioniert, ne? Gibt es ja auch viele Musiker, die sich gar nicht vorstellen können, dass sie zu Hause auf der Couch sitzen und nicht mehr am Tourbus oder so. Wenn man da merkt, das Leben funktioniert dann doch irgendwie. Also bei uns, also wir sind ja überhaupt nicht mehr bis auf dieses Wacken Worldwide Streaming oder so. Also ich stand das letzte Mal im April 2018 auf einer Bühne. Ne? Wir waren ja noch so blöd und haben vor der Corona-Pause 2 Jahre Live-Pause
gemacht. Das ist natürlich bitter.
Deswegen.
Mir geht es aber ähnlich. Ich habe tatsächlich, also wir haben bis März 2020 getourt. Wir waren mit Emmanuel Martin in Südamerika.
Ja.
Und ich hatte tatsächlich, es klingt aus heutiger Sicht völlig bescheuert, aber damals, ich bin als Hauptsongwriter so der Spaßverderber, der irgendwann sagen muss, Jungs, jetzt ist mal gut, wir müssen irgendwie ans nächste Album denken. Mhm. Bin damals tatsächlich zu Hause geblieben und habe ein Step-In mitgeschickt. Weil ich gesagt habe, naja, irgendwann mal muss sich jemand um das Album kümmern. Und aus heutiger Sicht, ja, man hätte noch irgendwie ein paar Wochen touren können, aber hat freiwillig ausgesetzt. Also mir geht es da ganz ähnlich. Ich habe sogar auch dann noch freiwillig gewählt, längere Pause als eigentlich notwendig gewesen
aber so,
wäre.
So der März, das, da ging ja eigentlich auch schon alles zu. Also ich meine, war da nicht auch schon irgendwie das Gefühl einer gewissen Götterdämmerung da? So.
Es war tatsächlich sehr grotesk. Ich war irgendwie ja ständig per WhatsApp mit den Jungs irgendwie in Südamerika in Kontakt. Die haben natürlich dann mir das leckere Catering, die schönen Clubs und überhaupt und guck mal, was du alles verpasst. Hast du schon Songs geschrieben und so? Man kennt das ja. Und irgendwie war in Deutschland das Bewusstsein halt irgendwie, das war schon angekommen. Und dort drüben irgendwie noch gar nicht. Und ich habe denen dann irgendwie mal so dezente Hinweise geschickt. Naja, wie sieht's denn aus bei euch? Ja, nee, was meinst du denn? Ja, ist doch gar nichts. Und ach, Quatsch. Die beruhigen sich alle wieder. Und das war so irgendwie zeitversetzt. Und ich glaube, Mike, am Ende hat der Falk sogar noch mit dir irgendwie geschrieben, weil es um einen Flug irgendwie, da war ein Festival, wo ihr auch nach Mexiko solltet. Und
ja, genau. Ich habe da mit Falk noch viel geschrieben. Und das war zum Schluss auch echt noch ein knappes Fenster, ne? Also ich glaube, ihr müsstet dann auch noch Flüge nochmal umbuchen irgendwie, weil ihr dann gar nicht mehr über die USA oder über anderes Land oder über Panama fliegen konntet oder
genau,
irgendwo.
Genau, wir haben sündhaft teure Direktflüge gebucht und damit die Lufthansa schon vor dem deutschen Staat massiv subventioniert, sozusagen bei den Preisen, die da aufgerufen wurden.
Genau, und weil ich einen Kumpel habe bei der Lufthansa, da hatte ich noch so ein paar Infos dann immer durchgesteckt. Ja, der Flieger ist unterwegs, der landet da.
Genau, so irgendwie da war dann
Don Mike bei der Arbeit schon wieder. Das ist ja unfassbar, was hier immer.
Genau, das war dann wirklich so fast schon kriminell, was da so dann alles passiert ist. Jedenfalls waren wir alle froh.
Ja, also das war, und das hat in Mexiko aber kein Schwein interessiert. Ne? Die haben das Festival da wirklich noch knallhart durchgezogen. Da war selbst in Chile und so war da schon Lockdown.
Ja,
ne?
genau.
Ja. Also das war, also ich glaube dann Merciful Fate oder so, da sind ja etliche Bands auch gar nicht mehr gekommen dann, ne? Weil sie gar nicht mehr...
Genau, da hat sich wohl das Chaos schon so ein bisschen angebahnt und ja.
Das war so das allerletzte Fenster. Da sollte eigentlich unser neuer Live-Zyklus beginnen.
Scheiße, das ist natürlich, das ist echt bitter. Also,
Naja. Insofern. Aber wie gesagt, ich kann dir nur sagen, gerade mit dem Veranstalter, mit dem ihr da unterwegs wart in Südamerika, hast du wirklich was verpasst. Das ist immer eine geile Nummer. Also da hast du wirklich beste Hotels, alles.
Ja, ich werde mir es so, dass denn das nächste möglich Mal. Sein wird, beim nächsten Mal nicht entgehen lassen.
nee, es ist wirklich super. Und also ich, Das ist ja eure Mucke, das ist ja quasi, als ob das für Südamerika gemacht ist. Also ich glaube, die häuten sich da unten richtig.
Ja, es hat wohl auch super funktioniert. Ich war auch erstaunt, dass tatsächlich auch diese Kombination wohl offensichtlich in Südamerika noch viel mehr open-minded angenommen wurde, als es jetzt vergleichsweise in Europa der Fall wäre. Also Powerwolf und Eminem Math ist ja schon jetzt, sag ich mal, eine andere Hausnummer, was die Klangfarbe angeht. Und erstaunlicherweise wird das da wohl sehr homogen angenommen.
Ja, aber ich glaube, also in Europa funktioniert sowas auch immer besser.
Das also, mag auch der Fall sein, ja.
Also jetzt noch nicht so wie in den USA, ne? Da sind ja manchmal wirklich ganz kunterbunte Packages unterwegs. Aber in Europa haut das schon auch hin. Und mittlerweile ist ja auch eine Band wie Amon Amarth zum Beispiel oder so, die sind ja wirklich so im Metal-Mainstream angekommen, dass da die Schnittmengen riesig sind.
Das mag sein. Ich habe da immer noch so ein bisschen diese alte Auffassung von, das ist eine Death-Metal-Band, was ja auch immer noch irgendwie ja ist.
Ja, ja, klar. Ja. Absolut, aber halt eben auch, wo, also da wird es mich nicht wundern, wenn da bei, was weiß ich, bei 5000 Leuten bei Amon Amarth 2500 rumstehen, die Iron Maiden oder so geil finden, und da gibt es dann ja keinen Grund, dass die Powerwolf...
Habe ich aber auch immer gefühlt bei Amon Amarth und Powerwolf, dass da irgendwie auch eine große Schnittmenge ist. Du hast ja auch den theatralischen Aspekt bei Amon Amarth und halt irgendwie auch so einen historischen Einschlag, und das ist schon vom Feeling irgendwie, nimmt sich das dann, glaube ich, nicht so viel weg gegenseitig.
Das mag sein, dass da durchaus Gemeinsamkeiten liegen, ja.
Ja, also ich würde euch jetzt nicht mit, keine Ahnung, Bring Me the Horizon oder so auf eine Tour schicken oder so, das ist schon klar, aber in diesem...
Das würde ich auch nicht machen, da würde ich mich viel zu alt fühlen, da würde ich mich immer, wenn ich ans Catering geschlichen komme mit meinem Buckel und dem Kater vom Vortag, würde ich mich dann wirklich... dem setze ich mich nicht aus.
Sind die nicht auch schon seit also sie sind auch schon über 15 Jahre unterwegs, oder? Also,
so jung sind die auch
nicht. Die dürfen jetzt auch nicht mehr jung sein, ne? Eigentlich.
Nee, es gibt halt Bands, also wir sind zum Beispiel so alt, da ist es nicht der Kater vom Vortag, sondern der Kater von der Vorwoche.
Ja, von der Vorwoche, ja, okay, also da schließe ich mich an.
Deswegen wir da rumschleichen, insofern ist es da immer. Ja, aber wenn man dann auch wie ihr auf einem bestimmten Level angelangt seid, dann ist das, also das merken wir ja auch. Also wir haben auch immer gedacht, ja, was willst du hier auf dem Festival spielen, wo das sind in Extremo und was weiß ich für Bands, was soll uns da gut finden? Und da sind so viele Leute, die so open-minded und so mainstreamig unterwegs sind mit der Musik. Also da macht man sich, glaube ich, immer ein bisschen falsche Vorstellungen, wenn man so szenemäßig da unterwegs ist.
Das kann gut sein, ist ja eigentlich erfreulich. Also gibt es ja auch, ist ja schön, wenn das so wahrgenommen wird.
Ja, also jetzt so in der Außenwahrnehmung auf jeden Fall. Was grinst du so, Alex?
Ich habe gerade nur versucht abzuschätzen, wie weit sozusagen deine Reaktion von der Live-Reaktion hier entfernt ist mit der Leitung. Und
Es ist keine Ahnung, ich komme mir vor, als ob ich einen Schlaganfall
habe. Ich versuche einfach nur, dir so ein bisschen die Möglichkeit zu lassen, was zu sagen, und dass ich dir jetzt nicht irgendwie so in die Parade fahre. Das ist ja dein Move für den Podcast immer so.
Ich wünschte, ich würde immer so eine Rücksicht auf dich nehmen.
Ist in Ordnung. Nee, also ich freue mich ja, dass du einfach jetzt hier noch anderthalb Jahre gefangen warst in Deutschland und deswegen den Podcast da mit mir machen wolltest. Dementsprechend genieße ich einfach die Zeit, die uns noch bleibt. Aber es ist übrigens sehr schön. Wir werden uns dann auf dem Dynamo werden wir uns dann tatsächlich mal zu einem Live-Podcast treffen können, ne? Mike.
Ach ja?
Krass, okay. Das waren jetzt bestimmt 5 Sekunden. Eieiei.
Ja, es war ein Hänger. Ich habe da manchmal so einen Hänger, deshalb tue ich so grenzdebil.
Das ist aber eigentlich ganz cool. Es hat sowas von dem ARD-Korrespondent in Indonesien oder so. Du musst ja halt noch so mit einer Hand ans Ohr halten, glaub, und dann was? Funktioniert das eigentlich.
Ja, ich krieg da gerade kein Signal rein.
Ja, was jetzt? Ja. Ja.
Ach, schon wieder ein Tsunami.
Krieg in Lampukistan, genau. Naja, auf jeden Fall.
Aber gut, es gibt in Deutschland ja doch noch stellenweise etwas dünne mobile Netze und so.
Ja, ich erspare euch jetzt die Geschichte hier mit meinem Internetanschluss im Büro, dass keine Ahnung.
Ich kenne es selbst. Das ist so ein interner Running Joke bei uns, dass es in Deutschland doch noch vereinzelte Funklöcher gibt und weil wir eigentlich gefühlt es gibt nur Funklöcher und schlechte Anbindungen und
Mein Heimatort ist ein Funkloch und da waren wir jetzt quasi letztes Jahr, da war ich sogar an Tagesthemen deswegen und alles Mögliche. Da gab es einen riesigen medialen Aufstand, weil der Gemeinderat ein gratis als Funkmast verweigern wollte von der Telekom wegen Angst vor 5G-Strahlen und Corona durch 5G und diese ganze wirre Verschwörungsscheiße. Wirklich absurd. Das ist auch bis ins Ausland gegangen, die ganze Story. Also
steht das Scheiß?
Nein, natürlich steht das noch nicht.
Oh, fuck, echt? Matthew, wo wohnst du eigentlich genau im Saarland?
Jetzt mitschreiben? Jetzt mitschreiben?
Jetzt wird's abenteuerlich. In Mandelbachtal. Das ist also ein kleines, beschauliches
in Wörtchen. In Wieskastel, nee.
Genau. Jetzt bin ich aber erstaunt.
Nee, da kannte ich nur einen Kumpel, da habe ich immer mal Etiketten sticken lassen und
jetzt
sowas.
Jetzt bin ich echt erstaunt, aber weil das kennt ja normal kein Mensch.
Nee, also aber...
Aber ja, genau zwischen Blieskastel und Saarbrücken, tatsächlich.
Ah, alles klar, ne?
Tatsächlich.
Das sind die beiden Sachen, die ich da kenne. Siehst du, dann ist doch cool.
Tatsächlich.
Dann ist doch cool.
Also, ich könnte jetzt aber fast auch kontern, du kommst aus Weimar.
Ich komme aus Weimar, ja.
Ja, also die Familie meiner Frau kommt aus zwischen Weimar und Jena, tatsächlich.
Ach, echt?
Ich bin da auch oftmals unterwegs. Ja,
herzlichen Glückwunsch. Solange das nicht in Richtung Erfurt ist, ist doch alles schön.
Ja, schöne Gegend übrigens, so rein technisch und so kann man da einiges entdecken.
Ja, da Gegend haben wir hier. Nur
kann man auch ein KZ besichtigen, solche Sachen. Das gibt es da halt in Thüringen.
Das auch. Ich habe es tatsächlich noch nicht geschafft. Mir ist aber immer wieder vor, tatsächlich mal auch Buchenwald mir anzuschauen.
Also da gebe ich dir gern mal eine Führung. Da sag Bescheid.
Gerne.
Also besonders ergreifend ist das natürlich immer an dem, ich glaube im April ist das immer an diesem Befreiungstag von Buchenwald, ja, ne? Ja. So halb okay. Selbstbefreiung, halb befreit worden. Wenn da sogar noch ein paar Veteranen da sind und so, das ist schon krass.
Man realisiert gar nicht, wie groß das Ding tatsächlich war und was das für eine Rolle gespielt hat, weil es ja quasi so eine Art Umschlagplatz war. Das ist schon...
Mhm. Ja, ein riesen Ding. Also dann weiter nördlich, dann Mittelbau Dora, dieses KZ, was dann irgendwann mal selbstständig war. Aber so war ja zuerst auch ein Außenlager von Buchenwald, wo da hier die V2 produziert wurde und sowas. Das sind schon krasse Dinger. Aber nichtsdestotrotz gibt es hier natürlich auch neben solchen wichtigen, auch schöne, wichtige Sachen zu betrachten hier, gerade in Weimar.
Mike.
Ja, absolut.
Mike, ach, um Gottes Willen. Also, um Gottes Willen, ich habe zwar ins Goldene Buch der Stadt Sassnitz geschafft, aber in Weimar läuft man da natürlich unter ferner Liefen, ne?
Wieso in Sassnitz?
Keine Ahnung, also da war echt cool, der Bürgermeister. So, und habe ich mich ins Goldene Buch der Stadt Sassnitz eingetragen, gleich hinterm Weihnachtsmann.
Illustre Runde.
Da bist du in guter Gesellschaft.
Naja, der Bürgermeister, der war auch wirklich jetzt deutschlandweit auch viel in Medien, weil der ja von diesem US-Embargo von Trump wegen dieser Nord Stream 2 Pipeline, ne, da ist ja in Sassnitz dieser Hafen in Mukran, wo diese Verlegeschiffe anlegen und so weiter. Und die verhängen ja auch gegen Träger der öffentlichen Gewalt persönliche Embargos, haben sie ja angedroht, ne, und so, und da hätten sie auch gegen den Bürgermeister selber, also wenn jetzt seine Tochter oder irgendwas in den USA hätte studieren wollen oder so, das hätte die wegen Nord Stream 2 vielleicht krass. Nicht gedurft.
Was krasse Scheiße,
oder? Und das ist, also Recht, mit Rechtsstaatlichkeit hat das natürlich nichts zu tun. Und ja, interessant. Also hab damit, ist auch ein schönes Städtchen da auf Rügen. Kann man sich
du
auch mal
reinziehen. Du warst jetzt
reinziehen.
Auf Rügen, ne? Beziehungsweise
ich war jetzt mal
bisschen generell Ostsee unterwegs, ne?
Ja, das ist mal im Urlaub gewesen. Natürlich nicht wie du da in Kroatien irgendwie da hier ein Zampano raushängen lassen. Dazu reicht es bei mir natürlich nicht, zeitmäßig. Aber
du warst länger weg als ich. Doppelt so lange, nicht. Um genau zu sein. Ich war eine Woche weg.
Nee.
Doch? 7 Tage?
Nee. Also ich...
Doch? Ja, ich erlebe in der Zeit nur einfach immer sehr viel.
Ja, ja, da ist klar. Nee, ich poste halt da Urlaubsbilder, wenn ich ja schon lange in der Zonenödnis angekommen bin. Ne?
Ja, ja, der Rückblick. Ne? Was kann man denn im Saarland erleben? Ich habe es in meinem ganzen Leben noch nie ins Saarland geschafft. Wirklich gar nicht. Das hat irgendwie noch nicht funktioniert. Und ansonsten kenne ich eigentlich alle Ecken in Deutschland. Nur Saarland ist mir bis jetzt durch die Lappen gegangen.
Es gibt also tatsächlich einen Wolfspark im Saarland. Ach. Ja, der Wolfspark Werner Freund. Legendärer Wolfspark. Tatsächlich.
Ah, ist das, wo diese ganzen Influencer dann die Bilder mit Wölfen?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Es gibt auch, also in Bärenparks haben die auch oft Wölfe, damit die Bären sich auch wieder dran gewöhnen, dass sie Bären sind.
Aber das ist...
Zum Bärenpark Worbis zum Beispiel, da werden Wölfe mitgehalten.
Mhm.
Aber ich weiß jetzt nicht, wo deine Influencer-Kumpel so abhängen. Keine Ahnung.
Da ich auch nicht. Ich habe ja keine. Ich beobachte das nur neidisch von außen. Ja, also gut. Influencer-Fotospots habt ihr im Saarland.
Massenhaft, ja.
Ja, gibt es da nicht auch so Industrieweltkulturerbe und so?
Genau, das gelesen, ist Industrie, das ist Kulturerbe Völklinger Hütte. Ist auch tatsächlich ziemlich spannend. Ich muss allerdings gestehen, auch als gebürtiger Saarländer, ich habe es bisher nie geschafft, dort eine Führung mitzumachen. Asche auf mein Haupt, das ist eigentlich fast unmöglich. Bin aber schon ein paar Mal da, man kann da auch durchwandern quasi. Und es ist schon eine ziemlich beeindruckende Sache, also da diese alten Hochöfen irgendwie zu sehen, da sind auch sehr coole Lichtinstallationen drin. Also es ist schon, ist schon ein Erlebnis, absolut.
Also ist das sozusagen frühe Industrialisierungszeit oder dann Spätindustrialisierungszeit? Ist also so richtig Hochindustrie oder noch so ein bisschen mit Landschaft?
Das ist schon richtig hoch, ne?
Ja, das ist alles so 60er, 70er Jahre war da die Blütezeit.
Also eine Nummer älter kann ich mich auch noch dran erinnern als begeisterter Altphilologe. Also müsstet ihr mit eurem Lateinklatsch bei euren ganzen Songnamen und Alpennamen Römermuseum, irgendwie war das in Homburg da irgendwo oder so?
Genau, Homburg Einöd.
Da war ich auch mal, das war auch echt cool.
Ja, tatsächlich nicht weit weg von da, wo ich auch wohne. Okay. Genau, das ist das, wo der legendäre Hund in der Fußbodenheizung irgendwie versteinert ist.
Wie es so ist?
Ja, tatsächlich. Auch solche Dinge kann man hier finden. Also,
Nee, also als ich das erste Mal im Saarland war, da haben wir tatsächlich so eine ganz kleine Show in so einer Kneipe gespielt. Weiß ich noch, da kam so halb 11 rum, kam irgendein Typ in Unterbuchse und Unterhemd drunter. Und hat uns voll geschnauzt, dass er schlafen muss, weil er dann in Schacht muss. Wenn dann ja endlich mal Ruhe ist, dann hat sich dabei aber noch so ein Bier bestellt. Ne? Da haben wir ihm noch eins ausgegeben und noch eins und noch eins. Und auf jeden Fall hat er dann Ruhe gegeben. Ich habe keine Ahnung, ob er da jemals zur Frühschicht erschienen ist. Also das sah mir dann nicht so aus am Ende. Aber...
das sind eigentlich die Shows, die einem in Erinnerung bleiben. Absolut. Die Shows, wo irgendwie alles super gelaufen ist und alles war ganz perfekt und so. Es sind genau diese Anekdoten, wo dann irgendwie, die fallen dir in 20 Jahren noch ein.
Absolut, ich weiß das. Das war noch so eine Eckkneipe. Das war total Kult und ich kann mich auch wirklich dran erinnern. Ich meine, mit diesem richtigen saarländischen Dialekt kommt man ja auch landläufig nicht so sehr in Berührung, ne? Und
wie geht denn der, Matthew? Ich habe das jetzt auch gerade nicht so im Kopf.
Da bin ich wenig glaubwürdig, weil ich tatsächlich auch nur so halb wirklich jetzt, da müsste jetzt Falk da sein. Falk kann das, also ist da nie drum verlegen.
Aber da geht ja lieber zum Metal Hammer.
Genau, der macht ja nur so den ganzen super Mainstream. Und der ist ja, also unter Deutschlandfunk geht da relativ wenig. Ja,
ist klar.
So in den Feuilletons ist der zu Hause. Ja.
Aber so, keine Ahnung, Familie Heinz Becker, so heißt du das auf dem Schirm?
Genau. Das ist so die Sendung, bei der im Saarland dich Alteingesessene angucken und fragen, was da jetzt lustig dran ist. Ja. Weil es einfach tatsächlich, es trifft tatsächlich die Lebensrealität 1:1. Ich
kenn's überhaupt nicht, keine Ahnung.
Kennst du echt nicht? Nee. Also das ist da. Es ist ja auch nicht so gemacht, dass es irgendwie witzig ist und trotzdem lache ich mich tot darüber. Das ist echt der Wahnsinn. Also der, wie heißt denn der? Gerd Dudenhöfer. Gerd Dudenhöfer, also ist ein wahnsinnig cooler Typ. Auch was der jetzt jenseits von dieser Figur in Interviews und so von sich gibt, finde ich immer cool. Kann man sich mal mit beschäftigen. Ist wirklich ein echter
Cool. Ja, der macht auch sehr starkes Bühnenprogramm und so. Also durchaus. Und das schon sehr lange
ist das, auch. Ist das jetzt wie Ekel Alfred nur für Saarland oder?
Genau, so könnte man es ungefähr, das ist eine sehr treffende Bezeichnung eigentlich. Ja,
stimmt, das ist vielleicht gar nicht so weit entfernt, aber halt, da ist nicht so wie Ekel Alfred, da ist eher so noch ein bisschen mehr laid back, also wie man sich so saarländisch halt vorstellt.
Mehr
also.
Laid back als Ekel Alfred.
Noch mehr.
bevor so ein Saarländer so richtig an die Decke geht, da musst du schon einiges veranstalten, dann ist es zwar zu spät. Aber, und so ist es bei Heinz Becker auch. Also das ist so schön gemütlich. Ja, das Interessante ist ja, dass die ganze Welt denkt, dass Erich Honecker gesächselt hat. Ne? Dabei war das so die Reste seines saarländischen Einschlags.
Ich finde es aber interessant, dass es wirklich sehr ähnlich klingt. Als ob das wirklich so ein Zungenschlag aus der Gegend ist. So.
Matthew klickt gleich auf.
Das ist jetzt dünnes Eis hier.
Also ich bin ja auch noch fremder Betrachter dessen. Ne? Also ich bin ja, glücklicherweise teilen sich Mike und ich die thüringische Zunge. Deswegen kann ich das ja auch nur als Beobachter darstellen. Aber ich ich habe mir jetzt gerade in dem Moment gedacht, Matthew, als wir jetzt zum ersten Mal sozusagen miteinander gesprochen haben, das klang irgendwie für mich so ein bisschen heimeliger als erwartet. So, deswegen, das hat mich überrascht. Da müsst ihr jetzt direkt mal in meine
Wo seid ihr vor Ort demnächst? Dynamo, richtig? Oh ja. Da komme ich mal hin hier.
Dann unterhalten wir uns mal. Richtig.
Nee, normalerweise werden die Saarländer oft mit den Schwaben in einen Topf geworfen.
Und das ist besser, oder was?
Nee, eigentlich auch nicht. Aber es ist noch nachvollziehbarer, sag
ich mal. Ja, also wenn ein Schwabe versucht, seinen Dialekt zu unterdrücken, das kann sein, dass das so ähnlich kommt. Das stimmt, da gebe ich dir recht.
Da gibt es Gemeinsamkeiten, zumindest mehr als mit den Sachsen, würde ich jetzt
nee, machen. Aber also ich glaube,
das klingt jetzt schon fast feindselig, ne?
Nee, ich glaube, bei Honecker ist es eher so dieses
zur fucking Hölle sind wir auf Honecker gekommen. Also ich meine, ich weiß ja, dass dieser Podcast immer sehr absurd abdriftet, aber das...
entschuldige bitte, wir reden über Saarland und da landest du bei Dachdecker Erich Honecker 100% und ich gebe dir Brief und Siegel, in 25 Sekunden sind wir bei Oscar Lafontaine 100%. Ne?
Den gibt's.
Weil wenn man den zum Beispiel mit Honecker vergleicht, wie der redet, muss man die Augen zumachen und dir jetzt eine neuerliche Sprachsequenz von Oscar Lafontaine anhören. Denkst du, Erich Honecker redet? Das ist der Wahnsinn. Ohne Scheiß. Also ist mir nur so aufgefallen, das trägt jetzt nichts irgendwie zur Diskussion bei, aber egal.
Womit du dich so beschäftigst?
Ja, naja, also mit Erich Honecker habe ich mich lange genug beschäftigt auf der Uni, aber ist so.
Naja. Mit Erich Honecker?
Mit Erich Honecker habe ich mich viel beschäftigt, ja.
Wie passt das in dein Studium?
Oder ich habe mich doch viel mit Rechtsgeschichte und Verfassungsgeschichte befasst und da der nun mal Staatsratsvorsitzender war, war der auch für die Verfassung verantwortlich. Deswegen.
Ach so, und da hattest du dann sozusagen immer den Querverweis darauf, was er dann sozusagen im Zuge dessen getan hat oder nicht getan hat. Daher sozusagen.
Ja, natürlich, das war der erste Mann. Das war in der DDR so. Also wenn der da eine Ansage gemacht hat, dann war das so, ne? Also das ist ja, ich weiß nicht, wer ist neben Lafontaine noch der berühmteste lebende Saarländer? Fällt mir gar keiner groß ein irgendwie, außer Manuel Antrag vielleicht.
Er ist aber, glaube ich, soweit ich weiß, zugezogen.
Ah, okay, weiß ich nicht. Ich habe das nur mal in Erinnerung. Ich habe das nur mal in Erinnerung noch aus der Harald-Schmidt-Show, glaube ich.
Ich glaube, mich zu erinnern, der ist vor vielen Jahren ins Saarland gezogen, aber nicht gebürtig. Ja.
Naja, ist ja gut. Aber vielleicht bist du ja doch wegen der Dialektähnlichkeit dann bei einer Thüringerin gelandet. Das kann ja durchaus sein.
Das mag sein. Das
ah, jetzt kommen wir komm auf das Gossip-Niveau. Dann können wir endlich das wichtigste Thema dieses Gesprächs dann mal ansprechen.
Da schaltest du dich ja, wieder
jetzt,
ein,
jetzt,
ne?
Jetzt bin ich gespannt. Also Mike, du hast das überhaupt erst ins Rollen gebracht, dass das jetzt nicht so aussieht, als ob es mein Thema ist. Die neue Frisur von Attila. Wir müssen darüber reden. Was sind deine Eindrücke dazu? Was ist das Feedback der Fans?
Wie ist das Fan-Feedback?
Genau.
Erstaunlicherweise, das irritiert mich ja auch immer, ist das tatsächlich irgendwie ein Riesenthema gewesen in Social-Media-Kommentaren und so. Ich bin ja immer noch so gutgläubig und denke, naja, es geht in erster Linie um Musik. Ich bin dann so ein bisschen erstaunt, wenn es dann tatsächlich darum geht, ob der sich jetzt die Haare abgeschnitten hat, ja oder nein.
Der steht kostümiert auf der Bühne, also so ganz unabhängig von der Optik ist es ja nun nicht.
Das ist natürlich, da kann ich natürlich jetzt ganz schön was gegen sagen.
Also ich meine, das wäre ja bei dem Grad der Kostümierung auch überhaupt kein Problem, eine Perücke aufzusetzen für die.
Ja, also so eine richtig barocke Perücke, das wäre auch so richtig krass, so mit Locken und allem drum und dran.
Oh, geh kacken,
geil, Alter, geil.
Das ist, ja, das war, nee, irgendwie, glaube ich, als Metaller hast du irgendwie eine Abneigung gegenüber Perücken,
ja,
glaube ich. Wag ich einfach mal zu sagen, das ist so...
Das ist schon schlimm genug, wenn irgendwann mal die Haare ausgehen, ne?
Also Steel Panther wird trotzdem gefeiert, also es geht ja...
Ich wollte gerade sagen, es gibt eine Ausnahme, die das wirklich auch irgendwie grandios macht, das sind eben Steel Panther. Nee, aber bei Attila tatsächlich, also wir hatten damals eigentlich nur ein Problem gehabt. Der kam mit der Frisur. Das war auch irgendwie alles cool.
Kam der einfach so an? Stand der so im Proberaum?
Der kam einfach so an. Der kam einfach so an.
Ja, der Corona-Haus.
Nee, wir hatten nur damals tatsächlich irgendwie uns... Ich weiß gar nicht mehr, um was es ging. Es gab irgendeine Illustration, wo wir tatsächlich auch gemalt wurden, ziemlich aufwendig. Das war echt cool geworden. Und diese Illustration wurde fertig, just an dem Tag, als Attila irgendwie da auflief und hatte eine neue Frisur. Das war dann so das Feedback von allen. Ja, scheiße, was ist denn jetzt mit der Illustration? Die stimmt jetzt nicht mehr. Und ja, kann man das nicht noch ändern? Und der Mensch, der diese Illustration gemacht hat,
ist wirklich,
der hat richtig Herzblut da reingesteckt. Und das, ja. Und das war, glaube ich, so die erste Reaktion damals. Davon abgesehen, weiß ich nicht, ich bin immer wieder erstaunt, dass das sowas noch ein Thema ist, weil irgendwie, ja, das war mal ganz früher, musstest du unbedingt deine langen Haare haben als Metaller, aber das ist ja irgendwie heute völlig, also um jetzt mal das Gegenbeispiel zu nehmen, ich fand Bruce Dickinson, ja, Bruce Dickinson ist sehr cool gealtert, finde ich, bis er jetzt irgendwie wieder lange Haare hat.
Also das fand ich aber, als er nach so langer Zeit wieder mit langen Haaren mal ein Interview gegeben hat, da war er dann länger von der Bildfläche weg und dann hat er auf einmal in dem Interview lange Haare gehabt. Ich fand, das war ein größeres Thema, als er damals mit seinem Topfhaarschnitt ankam irgendwie.
Wahrscheinlich schon, aber der war für mich immer so ein Beweis, ey, du brauchst jetzt nicht unbedingt deine Langhaarfrisur, um sowas von Metal zu sein. Ja. Ja, ich bin da erstaunt, dass diese Frisur...
Ja, ist schon, aber ich glaube, wenn es schon... Ja, ihr seid ja schon, ja, wie soll ich sagen, das ist ja quasi eine eurer Kernkompetenzen und Selling Points, dass ihr den heiligen Metal verteidigt. Ne? Insofern, wenn man sich da so orthodox...
Ich weiß nicht, ob es Matthew gefällt, jetzt so in die Nähe von Manowar gerückt zu werden.
Nee,
die machen das ja auf ihre, Weise und ich
eben
bin ganz ehrlich, so true bin ich nicht, dass ich für den Metal sterben
würde. Nee, also das
ist echt, also
gut, ich bin sehr Frage aus dem Fragenkatalog.
Also ich glaube, das kommt ja auch bei Powerwolf rüber, wie es gemeint ist, dass das natürlich liturgisch ist, ne? Also eben im Sinne von der Religion.
Ja, für den Metal auferstehen, ne?
Ja, aber mit diesen Augenzwinkern, aber hast du das wirklich, also gerade in Südamerika ist das, also ich meine, da sind die Fans ja wirklich komplett anders, ne? Wir haben da zusammen mit King Diamond gespielt und so und da sind halt wirklich, also ich habe mir das vom Publikum an ausgeguckt, da sind Mitte 50-jährige Männer auf Knien und heulen, ne? Wirklich, also ehrlichen Herzens. Habt ihr da auch mit Fans zu tun, die das wirklich zu ernst nehmen?
Das gibt's durchaus.
Also
das
die euch da auch anfeinden dann wegen bestimmten Sachen? Also das hat man ja immer, dass da so Leute völlig übers Ziel hinausschießen.
Nee, eigentlich nicht. Also es gibt bei uns ja schon unterschiedliche Rezeptionen, sag ich mal. Mhm. Also du kannst bei uns, du kannst das Augenzwinkern sehen. Mhm. Ja? Du kannst auch zwischen den Zeilen bei uns so einiges lesen oder finden. Oder eben auch nicht. Beides funktioniert irgendwie. Was ich eigentlich ganz cool finde. Ja? Du kannst entweder dich tatsächlich prächtig unterhalten fühlen von Resurrection by Erection und diversen Dadaismus, der da drin steckt, aber du kannst es auch einfach abfeiern und toll finden. Also das ist irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, ich kann da immer nur so aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Man wächst mit Metal auf, findet das alles unglaublich cool. Mhm. Und irgendwann merkt man ja schon auch, okay, ja, die singen jetzt hier über Drachen. Hm. So. Das kann ich irgendwie immer noch cool finden und trotzdem irgendwie mit einem gewissen Abstand sagen, naja, okay, Drachen. Hm. Ja, wir singen jetzt nicht über Drachen, wir haben eben unser Feld so, aber ich kann es entweder wirklich abfeiern und mich gar nicht damit beschäftigen, ist das jetzt todernst oder ist es nicht.
Ja.
Oder ich kann auch mit einem gewissen Augenzwinkern das Ganze sehen und so ein Augenzwinkern ist ja durchaus auch, ich sag mal, liebevoll gemeint.
Absolut. Also das ist ja.
Das ist ja nicht, wenn du irgendwie einen gewissen Humor da reinbringst, zumindest sehe ich das persönlich so. Hm. Ich kann durchaus einen gewissen Humor in meiner Metal-Sammlung sehen. Keine Ahnung, vor kurzem ist mir in meiner Sammlung Fat Ugly in Life von Tankard wieder irgendwie
Hammer
über die Füße gefallen.
Das ist mein Lieblingscover von Tankard und die Jungs hassen das.
Mein Sohn liebt das Cover, seitdem muss ich das immer wieder auspacken. Er findet das super. Und ich habe das wirklich nach Jahrzehnten wieder gesehen und habe mir gedacht, soll ich das jetzt sau cool finden oder soll ich es einfach irgendwie sau blöd finden? Aber man kann irgendwie beides und beides ist völlig in Ordnung.
Das stimmt. Also es gibt sicher auch Kampftrinker, die haben das mit Tankard auch wirklich völlig ernst. Hast du gewusst, dass ich in der Tankard-Biografie das Vorwort geschrieben habe als Anti-Alkoholiker?
Das ist natürlich irgendwie auch.
Kam ich auch wie die Jungfrau zum Kinder. Aber Tankard ist in der Tat eine Band, die liebe ich dafür, dass die auch zu einer Zeit Thrash Metal gespielt haben, als es wirklich kein Schwein interessiert hat. Ne? Als Sodom Punkig wurden, als Creator experimentiert haben, ist alles okay. Ne? Aber Tankard haben immer ihren Stiefel durchgespielt. Destruction gab es schon gar nicht mehr. Ne? Und dafür haben die wirklich immer vor ewig einen Stein bei mir am Brett. Und es macht auch immer Spaß, die anzuschauen. Ne?
Das ist absolut richtig.
Ja. Geile Band auf jeden Fall. Ja, aber also Fans, die
es. Aber es ist ein gutes Beispiel dafür, dass man ja einiges an Image oder visuell im Metal durchaus irgendwie sowohl toll finden kann, als auch mit einem gewissen Abstand sagen kann, okay, das ist eben ein Genre.
Ja, absolut, aber das ist halt wirklich auch ein, na, wie soll ich sagen?
Insofern, also ich wundere mich immer so ein bisschen, wenn es dann wirklich Menschen gibt, die diese Klischees auch wirklich auf den Tod verteidigen, statt irgendwie zu sehen, okay, ja klar, kann man das jetzt irgendwie toll finden und
für viele ist das ja in dem Sinne irgendwo auch, also dieses Genre, diese Gesellschaft, Community irgendwo auch so eine Art teilweise Lebenszweck oder so eine Art Ausgleich zu einem Alltag oder einem Lebensumfeld, das sie gerne irgendwie hinter sich lassen wollen. Und wenn das dann halt sozusagen von außen oder von anderen verulgt wird oder nicht mit dem Respekt behandelt wird, mit dem sie das gerne behandeln möchten, dann sind da schnell mal die Lichter aus. Ne? Und ich habe da auch oft genug damit zu tun, wenn ich mich dann irgendwie doch mal mit Themen auseinander... Also mein letztes Video, das ich gemacht habe, ist eine dreiviertelstündige Reportage über Britney Spears. Das sind halt immer so diese Momente, wo man dann immer ganz schnell merkt, an welchem, also wie tolerant dann der Metal-Fan dann doch noch ist gegenüber anderen Perspektiven. Und das habe ich in den letzten Jahren irgendwie versucht, da so den Leuten so ein bisschen in den Kopf zu drücken. Ich glaube, das hat sich auch verändert. Also ich glaube, in den letzten Jahren sind die Fans auch deutlich toleranter geworden. Aber so vor 10 Jahren war das noch sehr straight und da war je härter, desto besser und je mehr Tralala, desto weniger cool und Powerwolf mit diesem ganzen Religionskram, das ist ja ein Käse, so ein Blödsinn.
Ja klar, ich meine, es gibt natürlich die ihren Metal wirklich sehr traditionell wollen und da auch nichts drankommen lassen. Aber das Gute ist ja, dass das irgendwie auch alles zusammen funktioniert.
Ja, aber es ist ja, also zum Beispiel bei euch, das ist ja nicht nur Klamauk. Das ist ja auch musikalisch, funktioniert das ja auch.
Nee, definitiv also, nicht. Definitiv
jetzt,
nicht.
Jetzt jemand, der auf so eine Art von Metal steht, für den ist das ja die Vollbedienung und allzu viele Bands gibt es ja nicht, die das da jetzt wirklich mit so einer Konsequenz abliefern, noch heutzutage. Ne? Also wenn man jetzt nicht total altbackene Sachen nur hören will. Insofern, also das kann ich nachvollziehen, was du vorhin sagtest, dass das auf verschiedenen Ebenen funktioniert.
Was ich da noch sagen wollte, ich finde das total beeindruckend, dass es da tatsächlich so scheinbar, ich weiß nicht, ob es eine Community ist, aber eine Cosplay-Community von Powerwolf-Fans gibt, die sich dann...
Echt?
Ja, ich habe schon öfters mal Leute gesehen, die sich auch wirklich so ein Ornat in so ein Ornat schmeißen und schminken und alles drum und dran, also richtig mit Kostümen. Da folgen mir auch ein paar
auf Instagram. Das ist ja geil.
Das finde ich total krass. Also...
Ja, wir haben das zunehmend auf Shows, dass da Leute wirklich auch entsprechend in Outfits kommen. Mhm. Finde ich persönlich irgendwie sehr cool, weil es ist einfach Ausdruck von eben diesem Wahnsinn, den du da auch irgendwie reinbringst. Ja? Das ist so dieses, ich gehe jetzt nicht nur dahin und höre mir das an, sondern ich nehme da teil. Und ich empfinde das irgendwie immer auch als Ehre. Ja? Ich denke dann immer so, Wahnsinn, da macht sich jemand jetzt so viel Arbeit fährt jetzt da irgendwie... keine Ahnung, in voller Verkleidung in der Straßenbahn irgendwie zur Show und so. Und, wo hast du das schon? Ja, das ist irgendwie auch, ja, das ist so dieser Tick-Wahnsinn, der für mich irgendwie auch diese ganze Szene ausmacht. Das ist Experience
am Ende. Ne? Also sowohl für die Fans drumherum oder die Zuschauer drumherum, weil sie irgendwie Teil dieser Optik wären, als auch dann vielleicht für euch, wenn ihr dann sozusagen von der Bühne guckt und dann guckt ihr quasi fast in den Spiegel irgendwie. Also es ist bestimmt dann auch für die Stimmung, falls ihr das überhaupt mitkriegt während der Show, bestimmt auch ganz gut.
Ja klar, schwierig wird es dann, wenn man dann nach der Show sagen muss, Mensch, da war jemand, der war echt weit besser mit seinem Make-up als wir selbst. Man hat ja manchmal so Bad-Make-up-Tage.
Ich weiß nicht, ich war noch nie mit Make-up auf der Bühne.
Du solltest das mal machen, das ist eine Erfahrung.
Wie ist denn das beim Schwitzen oder so? Sind da die Poren zu? Oder also ich kann mir das nicht vorstellen.
Nee, also wir haben eine Theaterschminke, die tatsächlich auf Ölbasis ist. Und
deswegen hält die auch so gut, ne?
Weder verläuft, noch da irgendwie Poren.
Das habe ich mich nämlich auch schon immer gefragt. Wie zur Hölle funktioniert das, dass das nicht einfach alles nach einer halben Stunde runtergelaufen ist?
Ja, nee, mit ganz normaler Schminke würde das sofort passieren. Ist uns einmal passiert. Das war eine unserer schlimmsten Shows, die wir je hatten. ziemlich in den Anfangstagen. Keine Crew. Mit der Organisation war es auch... Also uns wird ohnehin immer viel mehr Plan und Organisation angedichtet, als wir eigentlich haben.
Es wirkt auf jeden Fall. Es wirkt alles maximal professionell. Das muss ich echt sagen. Also es ist so...
Das ist sehr schön, aber manchmal ist die Realität eine andere. Und da war es tatsächlich so, wer hat eigentlich die Schminke dabei? Ja, ich doch nicht. Und da mussten wir tatsächlich mit irgendeiner Behelfsschminke auf die Bühne. Die war schon beim Intro weg.
Da seid ihr zur Tanke und habt noch Schminke geholt, oder...
So ungefähr. Das war wirklich so Faschingsschminke oder so. War jetzt eigentlich auch nicht weiter wild. Es stand aber auch nicht zur Debatte, dass wir das jetzt ohne machen, weil wir schon immer so diese Einstellung hatten, nee, also mitgehangen, mitgefangen, das wird jetzt irgendwie durchgezogen, ganz egal. Ja. Ist tatsächlich dann mal so passiert, aber bei dem Kram, den wir mittlerweile verwenden, da läuft tatsächlich nichts.
Wie oft bereut man das?
Täglich. Täglich. Es gehört zu einem Standardablauf, den wir so vor der Show haben. Man hat ja so seine Rituale als Band. Wir unterhalten uns erst ausführlich darüber, dass Michael Jackson gestorben ist. Das Gespräch kommt jeden Tag. Man muss es nicht verstehen. Es hat sich irgendwann mal etabliert und seitdem gehört das dazu.
Normal.
Und dann geht es darum, wer hat eigentlich das mit dem Schminken irgendwie erfunden? Und dann kommen wir meistens drauf, dass das unser Ex-Drummer war, der jetzt zu Hause sitzt und lacht.
Damage.
Nee, aber in der Tat, man mag das auch irgendwie. Es ist tatsächlich auf rein persönlicher Ebene tatsächlich so ein Ritual. Ja? Du hast vor der Show einfach diese Zeit, wo du musst dich fokussieren, weil man ist als Mann nicht unbedingt wirklich gut drin, da irgendwie diese Make-up-Sache irgendwie so nebenbei zu machen. Du musst dich wirklich fokussieren und es ist tatsächlich so eine Konzentrationsphase, die anders wahrscheinlich nicht stattfinden würde.
Ach, ihr macht das tatsächlich auch selber? Also
Wir machen das selbst.
Also ja, die meisten Musiker, die ich kenne, die sich schminken, die machen das wirklich selber. Also erstens, weil sie keinen Bock haben, das Geld da für jemanden extra auszugeben und weil sie es aber auch wirklich alleine machen wollen, als Ritual. So nehme ich das wirklich auch wahr.
Cool.
Tatsächlich. Also Ritual nicht im Sinne von, das hat jetzt eine unfassbare, wie auch immer, religiöse Bedeutung, irgendwas, sondern als Ritual wirklich so im Sinne von, okay, es ist eine gewisse Uhrzeit, jetzt geht es Richtung Show und jetzt fokussiert man sich einfach auch tatsächlich mal auf das, was man dann nachher macht. Und ich möchte das gar nicht missen. Das ist wirklich so.
Also eine Phase. Das wird ja von professionellen Backstage-Abhängern auch immer völlig falsch eingeschätzt, wie wichtig das für einen Musiker ist, dass man da eine Stunde oder wenigstens eine halbe Stunde vor der Show auch mal für sich sein kann. Ne? Also das ist nach der Show total wichtig, aber wenigstens vor der Show. Und man will ja auch nicht immer ein Arschloch sein und da irgendwie Leute rauskehren oder irgendwas. Ne? Aber das nervt manchmal schon riesengroß. Und
ja, es ist schon richtig. Ja. Also bei uns hat sich das schon so ein kleines bisschen verändert. Man kriegt das ganz schnell ausgelegt, als jetzt sind die irgendwie eingebildet oder so. Aber es gibt ja so eine Wahrheit, wenn du wirklich irgendwie dann, du bist der Headliner an dem Abend oder du spielst eine hohe Position auf dem Festival, das bringt ja auch eine gewisse, ich sag mal, Verantwortung mit sich, auch wenn es jetzt uncool klingt. Aber ist ja nicht so, dass du da mal einfach irgendwie auf die Bühne stolperst und sagst, mir doch egal, sondern du musst ja tatsächlich irgendwie gucken, dass du jetzt irgendwie deine Leistung da abrufst und gut bist. Und tatsächlich, dann brauchst du vorher auch tatsächlich mal so eine Zeit der Konzentration.
Ja, total. Du musst da ja wirklich auch hochkonzentriert funktionieren. Ne? Du kannst ja nicht da in irgendeinen Flammenwerfer reinlaufen oder weil dir gerade danach ist oder, ne, also...
Spätestens, wenn es zu solchen Dingen kommt, brauchst du eine gewisse Fokussierung. Ja. Das ist durchaus wichtig.
Nee, das ist schon klar. Also da glaube ich, da habe ich auch mal so einen Moment von Ruhe, aber da schminke ich mich natürlich. Ich habe mal vom der Dimo Borgir-Sänger hat mal gesagt, dass er gegen solche Schminke allergisch ist eigentlich.
Oh, was?
Das ist natürlich echt bitter, wenn du... Ja.
Bei dem Beruf ist das natürlich dann bescheuert. Habt ihr... hast du verschiedene Sets von Bühnenklamotten oder ziehst du es auf der Tour mit Z1 von vorne bis hinten
durch? Oh, da hast du einen ganz wunden Punkt, angesprochen. Das ist jetzt wirklich das Thema, das uns seit Jahren umtreibt. Nein.
Boah, haben wir Alter, leider echt?
Und das ist ungefähr, du kannst dir jetzt wahrscheinlich ungefähr denken, wie das so gegen Ende der Tour...
Also das letzte Drittel der Tour ist dann schon hart, oder?
Das ist sehr hart. Das ist sehr hart. Wir haben jetzt irgendwie seit ein paar Jahren in Set-Bühnenklamotten, die auch etwas luftiger gemacht sind. Da geht das noch halbwegs, aber wir hatten wirklich schon Touren, das war nicht mehr auszuhalten und nicht mehr zu vertreten. Wenn du da irgendwie, weiß ich nicht, wir haben irgendwann gesagt, du müsst eigentlich am Ende von der Show mal so ein Outfit irgendwie zur Analyse an irgendein Labor schicken, was da irgendwie alles drin wächst und feucht und fleucht. Das ist,
glaube ich.
Nee, also das ist tatsächlich kein
Spaß.
Aber gut,
da hat man da wenigstens kein Problem mit professionellen Backstage-Abhängern dann, ne? Das klärt sich dann von selber im Buttersäurenebel. Wahrscheinlich dann.
Wahrscheinlich, wobei wir mittlerweile unseren Wardrobe-Case auch immer so weit wegstellen wie irgend möglich. Der wird immer irgendwo abgeschoben.
Ja, das ist immer das schlimmste Case, da will immer keiner aufmachen.
Also, biologische Kampfstoffe-Zeichen dran.
Ja, das ist wirklich...
Biohazard, auf jeden Fall. Das hätte mal wirklich interessiert, weil da gibt es ja echt Bands, also wenn du da auch so an Gwar denkst oder so, ne, da kannst du ja echt nur... einen Hut davor ziehen.
Das möchte man sich gar nicht Wahnsinn. Ausmalen. Das ist sehr schwierig. Also wir arbeiten immer noch an dem Professionalitätsstep, irgendwann mal eine Zweitgarnitur zu haben. Wir wissen nicht, ob wir es jemals schaffen
werden. Habt ihr ein Febreze-Endorsement wenigstens?
Wir haben in der Hinsicht schon alles ausprobiert, inklusive, irgendwann gab es mal den Tipp, man muss die einfach nur mit Wodka einsprühen und dann geht der Geruch weg. Das haben wir auch gemacht. Es hat dann irgendwie anders gestunken. Aber
war das auf der Russland-Tour der Tipp?
Nee, das war tatsächlich, wir waren in England unterwegs und englische Clubs sind ja auch dann nochmal so eine Sache für sich. Da gaben die Backstage-Bereiche auch gar nicht her, dass wir den Case irgendwo anders hinstellen als in diese eine Besenkammer, die wir eben hatten dort. Und da kam dieser Tipp dann auf. Es hat nicht wirklich was gebracht.
Krass. Aber wenn wir jetzt schon bei Backstage-Stories sind, eine krasse Backstage-Story musst du jetzt hier mal noch auspacken, wenn du jetzt hier bist für die Zuhörer. Irgendwas, was Weirdes, was dir da auf eurer Weltreise bislang schon untergekommen ist.
Auf unserer unglaublichen Weltreise. Jetzt muss ich überlegen. Es ist tatsächlich so...
Journalisten, die schon gesagt hat,
das sind die Zuhörer.
Mike vorhin schon mit dieser Show im Saarland in der Kneipe erzählt hat, eigentlich die guten Stories sind gar nicht mehr so die passieren, wenn du wirklich viel unterwegs bist und hast irgendwie eine professionelle Crew um dich rum, weil meistens alles klappt. Und die Stories sind ja eigentlich die, wenn was so richtig bös schief geht. Da gibt es gar nicht so wirklich viel. Wir haben es geschafft, einmal, das ist schon mindestens 10 Jahre her, im Backstage-Raum vom Hausmeister eingesperrt zu werden.
Oh nein!
Vor der Show.
Oh
Gott. Damals war irgendwie die komplette Crew auf der Bühne zum Changeover. Wir saßen irgendwie showfertig im Backstage-Raum und irgendwann dreht sich der Schlüssel. Alle dachten so, ja, lustiger Gag, gleich kommt jemand und sperrt auf. Dem war aber nicht so, sondern der Hausmeister dieser Location... hatte Feierabend und dann war alles abgesperrt, von dem er dachte, da ist jetzt keiner mehr. Und ich weiß nicht mehr, wie wir es geschafft haben. Es gab auch kein Handyempfang. Irgendwann wurden wir da wieder entdeckt.
Geil.
Und dann ging irgendwie mit einer halben Stunde Verspätung dann die Show los oder so. Aber das war schon irgendwie, da hast du wirklich gedacht, so, ja prima. Jetzt noch Strom abschalten, dann sitzen wir da und warten. Aber tatsächlich so in letzter Zeit ist uns relativ wenig an Spinal Tap-Momenten passiert.
Ein Spinal Tap-Moment kann ich mich bei euch erinnern, das war in Pratteln im Z7, da hat eure Bühnendeko nicht durch den Eingang gepasst.
Das habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht selbst mitgekriegt, aber das sind in der Tat Dinge, das ist witzig, aber manchmal sind es tatsächlich ja genau diese Dinge, an denen Shows scheitern. Tatsächlich, also ich habe das bis vor ein paar Jahren auch alles immer nur dann für einen Witz gehalten, aber tatsächlich, gerade bei so Bühnendekos und wie transportierst du den Kram und wie machst du das alles irgendwie tourtauglich, musst du ja wirklich Dinge beachten, wie ja, die Cases sollten jetzt nicht unbedingt breiter als 1 Meter sein, weil sonst kriegst du sie irgendwo nicht rein. Das wusste ich jetzt gar nicht, da war ich irgendwie dann gar nicht
dabei. Ja, kann ich mich noch dran erinnern, wie da der... haben wir da am Tag vorher da irgendwo, ich weiß nicht, warum ich da dort war an dem Tag, ist aber schon auch schon eine Weile her. Also ich hatte mal eine coole Backstage-Story, die habe ich, glaube ich, ganz am Anfang in dem Podcast hier schon mal zum Besten gegeben in einer der ersten Folgen, aber dir will ich sie auch nicht vorenthalten. Da saß ich auf dem Klo Backstage und hör, wie die Band aufhört mit Spielen. Erste Band irgendwie und macht da so mein Geschäft und auf einmal läuft unser Intro im Konzertsaal. Ich denke, Alter, was ist denn hier los? Kennst du diese Szene bei Das Boot, wo der Alarm losgeht und der aus dem Klo geschossen kommt? Im U-Boot hat hinten das Toilettenpapier noch langfledern, so ungefähr. So muss das ausgesehen haben. Ich schieße in unsere Umkleide, kein Schwein mehr da, ne? Ich mit halb runtergelassenen Hosen renn da raus, irgendwie auf die Bühne, guck. Und sehe nur, wie die Band, die vor uns spielen soll, auf der Bühne steht und verdutzt ist, weil der Soundtyp die falsche Intro-CD eingelegt hat. Ne? Also okay. Das war wirklich ein Blitzstart mit ungereinigten Hintern auf die Bühne.
Okay. Aber warst du wach?
Ja. Also ist schon krass. Naja, gut. Du, ich muss jetzt zur Kinderbetreuung schreiten. Hat mich riesig gefreut, dass wir uns mal unterhalten haben. Ja. Hoffentlich auch mal live und in Farbe irgendwann mal wieder.
Ja, sobald das wieder geht, dann doch hoffentlich, ja.
Was sind so die nächsten Shows, die jetzt anstehen? Wann geht's los offiziell?
Ja, offiziell geht's los im September. Das Bullhead City in Wacken soll das erste werden. Wird spannend, wie das Konzept aussieht, aber auf jeden Fall erfreulich, dass Konzepte entwickelt werden.
Ja, vor allen Dingen, dass es halt wirklich mal für eine größere Menge von Menschen da ist, möchte ich sagen. Also es sind ja irgendwie 20.000 Besucher geplant und da hat man dann ja auch, dann glaube ich, auch ein bisschen Feeling auf der Bühne. Da geht ja dann wirklich was.
Das hoffen wir zumindest mal und mit Sicherheit, egal wann es jetzt und wie es stattfinden wird, so ich glaube, die ersten Live-Shows wieder, die werden sehr intensiv stelle ich mir vor, auch für mich jetzt als Fan, wenn ich wieder auf eine Show gehen kann, man wird es anders erleben als vor 2 Jahren, wo du gedacht hast, ja, okay, XY spielt in der Stadt, gehst du hin, ach nee, keine Ahnung, war ja erst vor 2 Wochen auf einer Show, gucken wir mal. Also das ist sowas Positives, was ich mir auch erhoffe, dass da so ein bisschen weniger diese Selbstverständlichkeit irgendwie und diese Sättigung da ist, weil es immer so ist, ja, ich meine, man hat jetzt gelernt, okay, diese Dinge sind nicht selbstverständlich, die können auch auf einmal weg sein, also ja, feier das Ganze freudig. Freue ich mich,
dass man diese Passion mal wieder hat. Ne? Also mir ging das tatsächlich 2019 dann auch so nach Ende der Festivalsaison. Da war ich auch so auf 25 Festivals hintereinander in dem Sommer. Also quasi, aber auch wirklich dann halt 5 Tage die Woche, weil dann mit meinem Label auch und Stand und allem drum und dran. Und dann bist du halt auch einfach durch, wenn du dann so das halbe Jahr einfach auf Festivals zugebracht hast.
Na gut, das ist ja menschlich, dass man irgendwann mal sagt, okay, jetzt habe ich mal irgendwie genug davon, weil so schön es ist. Ja,
irgendwann und dann sagt man sich so, okay, nächstes Jahr trittst du mal ein bisschen kürzer und dann kommt es dann so. Okay, alles klar, das war jetzt Karma. ich denke, wenn man sich wieder in Menschenmengen reintraut, ist ja, glaube ich, auch nochmal so ein psychologischer Effekt, der
wird interessant sein. Ja, der wird durchaus interessant sein. Also ich merke es jetzt schon, ja, wenn man mal wieder irgendwie jetzt so ein bisschen offensiver unterwegs ist und merkt, irgendwo sind jetzt mal 10 Leute um dich rum oder so, selbst mit Abstand, man ist es gar nicht mehr so richtig gewohnt. Es ist tatsächlich, also ich bin sehr gespannt, was das alles so langfristig auch mit den Menschen macht.
Bist du, um vielleicht mal noch ein bisschen so eine kleine persönliche Note mit reinzubringen, was bist denn du so eigentlich für ein Fan als Mensch, jetzt mal abseits der Metal-Bühne, was sind denn so deine Fandoms? Hast du da irgendwas ganz Spezifisches im musikalischen oder im kulturellen Sektor, was dich auch so inspiriert vielleicht für deine Arbeit?
Ja, musikalisch bin ich, wie glaube ich alle, irgendwie seit Ewigkeiten Metal-Fan und nun gut, da hast du so deine, ja, du nimmst so deine Fanbands mit, wo du irgendwie Fanboy warst und geblieben bist. Ja, manchmal hinterfragst du es auch. Du bleibst irgendwie Fan.
Das ist der Tankard-Moment, meinst du?
Der Tankard-Moment zum Beispiel. Der Tankard-Moment. Oder, man hat so seine Steckenpferde, natürlich. Ja. Davon abgesehen ist es tatsächlich so, dass ich weniger Hobbys und Interessen verfolge, als ich das eigentlich gerne tun würde. Weil tatsächlich auch der Wolf, wie die Band dann immer nennt, auch irgendwie so allumfassend geworden ist, dass wenig Zeit bleibt, um irgendwie allem nachzugehen, was man gerne machen würde. Ja, ich zum Leidwesen meines Geldbeutels bin ich Sammler von Siebdruck-Konzertpostern. Da kannst du richtig arm werden bei der Sache und dein ganzes Haus irgendwie mit tapezieren.
Krass, das ist ja spezifisch.
Ja gut, da gibt's ja große Szenen. Leider im Metal, habe ich den Eindruck, ist das gar nicht so angekommen, so dieses wirklich so dieser Übergang von Konzertpostern zu Kunst. Ja, du hast es ja im Indie-Bereich ganz viel, wo es dann auch wirklich Künstler gibt, die da unglaublich tolle Sachen machen und wo es auch wirklich große Sammlerleidenschaft gibt, wo auch hunderte von Euro irgendwie bezahlt werden für Poster. Im Metal-Bereich hast du halt noch viel so dieses, naja, das Poster ist die Beilage im Printmagazin. So eine Sammelleidenschaft von mir, wo ich einfach mich in den letzten Jahren wirklich so reingefunden habe und man echt aufpassen muss, weil man richtig arm werden kann. Davon abgesehen ist es tatsächlich so, dass ich irgendwie durch die Band irgendwie so eingebunden bin. Da ist irgendwie gar nicht mehr viel mit. Du hast noch 20 andere Hobbys und machst das irgendwie, weil auch was nach außen hin dann immer so easygoing aussieht, kostet eben einfach auch viel Zeit und wir waren schon immer do-it-yourself, wir werden es auch immer bleiben. Am Anfang aus Mangel an Infrastruktur geboren, mittlerweile einfach daraus geboren, dass man ja auch irgendwie das, was man da irgendwie nach außen transportiert, auch nicht verwässern will und ja, tatsächlich irgendwie eine sehr allumfassende Geschichte geworden.
Wann wartest du denn so an dem Punkt, wann kam es denn dazu, dass du für dich festgestellt hast, das ist jetzt sozusagen 360 Grad mein Leben, das, worum es quasi sich dreht und wendet und das ist jetzt hier the real deal im Endeffekt. Wann war so dieser Moment, wo das feststand für dich?
Das ist ganz schwer zu sagen. Der Real Deal war das für mich eigentlich schon immer, auch wenn es zu früheren Zeiten andere Projekte oder so irgendwie natürlich in viel kleinerem Maßstab war. Man hat das Hobby aber immer schon sehr groß gesehen. Bei Powerwolf wurde es irgendwann einfach, also ich habe irgendwann so einen Aha-Effekt gehabt, als ich regelmäßig nachts um eins noch vorm Rechner gesessen habe und gemerkt habe, scheiße, es ist irgendwie alles echt richtig viel geworden und du musst tatsächlich dir mal Gedanken machen, wie machst du das, wie kriegst du das alles hin. Da gab es durchaus Momente, wo du gemerkt hast, okay, das Ganze ist irgendwie echt groß geworden und du musst auch tatsächlich aufpassen zu haushalten. Ja? Das ist also auch mit deiner Energie und mit wie weit übernimmt das Ganze wirklich dein ganzes Leben. Ja, da kommst du ja schnell mal an einen Punkt, gerade wenn du irgendwie deine Leidenschaft zum Beruf machst, kommst du schnell mal an einen Punkt, wo du merkst, okay, es kann aber auch ungesund werden. Ja, so toll das irgendwie alles ist, kannst dich irgendwann auffressen. Und damit haben wir immer wieder mal zu kämpfen. Ja, es ist eigentlich so zu jedem Album-Release so, dass du merkst, so irgendwann musst du auch mal irgendwie merken, okay, es geht jetzt gerade nicht um Leben und Tod, sondern es geht um Entertainment. Und lass das Ganze mal 350 Grad sein, aber diese 10 Grad Blickwinkel, die du noch hast, vielleicht auch für dich als Nicht-Bandmensch, die musst du dir bewahren.
Ja, also wem sagst du das? Geht mir ja irgendwie auch so, weil ich habe ja nur mit YouTube da irgendwie so einen ganz, ganz weirden eigenen Weg in dieser Szene da beschritten, wo es halt auch nie irgendwen gab, der sagen konnte, naja, mach doch mal das, damit es dann so funktioniert oder so. Und da steckt man dann im Zweifelsfall dann irgendwie doppelt so viel Zeit und Energie rein, als man müsste, wenn man es vorher gewusst hätte, so nach dem Motto.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ja? Also das, weil, wie du schon sagst, es gibt ja da nicht irgendwie den, der sagt, auch so funktioniert das jetzt und pass auf, hier ist eine Klippe und da schalt mal ab. Sehr, sehr schwierig, ja, weil es ist ja nun mal das, was man wirklich mit Leidenschaft und mit Haut und Haar lebt. Und es ist bei uns so ein völliger Traum, der wahr geworden ist. Und den lebst du ganz konsequent, aber du musst doch immer mal aufpassen. Ja,
dass dich der Wolf nicht frisst.
Man will. Genau, dass einen der Wolf nicht auffrisst, im wahrsten Sinne des Wortes, ja.
Eine Frage tatsächlich nochmal spezifisch zum Album, auch wenn wir das jetzt so ein bisschen umschifft haben die ganze Zeit, quasi zum Abschluss noch das kleine Promotional Goodie. Wenn wir jetzt mal über Spiritualität reden und Religion oder call it what you like, ihr habt ja nun in Glaubenskraft, seid ihr ja nun, ich habe dazu auch jetzt schon einen Artikel gelesen, seid ihr doch relativ deutlich, auch mit der Kritik an der katholischen Kirche und der thematische Aufarbeitung von Missbrauchsfällen. Wie steht ihr denn so generell zu Spiritualität an sich? Also die Kritik an der katholischen Kirche ist schon klar, aber so generell? Spiritualität?
Gut, das sind jetzt zwei Themen, die sind völlig weit auseinander für mich. Also gerade jetzt diese Geschichte bei Glaubenskraft mit der Aufarbeitung dieser Missbrauchsfälle ist für mich was, hat null mit Religion zu tun eigentlich. Das ist ein ganz klassischer Machtmissbrauch in einer Hierarchie. Ja, insofern ist dieser Text auch keine Religionskritik, sondern Gesellschaftskritik, wenn man das so will. Das, was mich daran auch tatsächlich umtreibt, ist tatsächlich nur die Frage, wie wird damit umgegangen. Ja? Dass da Kirchenrecht vor Staatsrecht oder vor Strafrecht steht. Mike hätte mit Sicherheit interessante
Dinge jetzt dazu sagen können. Ja, gerade jetzt im Hinblick auf säkularen Staat und so weiter und so fort. Ne?
Hat mich völlig sprachlos gemacht und war tatsächlich so ein Punkt, wo ich irgendwie, auch wenn ich mich im Normalfall als Entertainer einfach sehe, sagen musste, okay, da fühle ich mich jetzt echt genötigt. Da muss ich jetzt einfach mal irgendwie in der Form was dazu schreiben, weil es mich wirklich seit ganz langem mal wieder sprachlos gemacht hat, als aufgeklärten Mensch irgendwie da 2021 zu lesen, okay, Kirchenrecht steht hier über Strafrecht, ist für mich nicht nachvollziehbar. Die Frage nach Spiritualität ist jetzt, also wie gesagt, für mich ganz weit weg von diesem Song oder dem, was ich da jetzt gerade besprochen habe. Spiritualität ist für mich auch jetzt gar nichts, was hat für mich nichts mit ja, institutioneller Religion
dahin wollte ich ja mit der Frage im Endeffekt, also wie du verschiedene Glaubenskonzepte auch hierarchisch organisiert versus eben vielleicht so New Age-Kram, wie sozusagen der Glaubensaspekt, was das für eine Rolle spielt bei einem Künstler, wo sozusagen dass die Persiflage auf eine spezifische Glaubensrichtung so eine große Rolle spielt. Also das ist halt, spielt es wirklich, also spielt der Glaube eine Rolle sozusagen in deinem Leben oder ist das mehr oder minder wirklich aus so einer künstlerischen Idee entstammt?
Letzteres tatsächlich, letzteres. Wobei ich sagen muss, also zum einen, weil du gesagt hast, eine spezifische Glaubensrichtung, ja, ist richtig, ist der Katholizismus. Aus einer ganz banalen Begründung rausgeboren. Wir werden öfter gefragt, warum bezieht ihr euch immer auf den Katholizismus? Ganz banal, damit bin ich aufgewachsen, damit kenne ich mich aus. Religion ist ja nun, egal wie man es sieht, wie man dazu steht, ein diffiziles Thema, das auch sehr schnell sehr persönlich wird. Und ich würde es mir nie rausnehmen, über nimmer random jetzt Buddhismus zu schreiben, weil ich einfach keine Ahnung davon habe. Ja, wenn du was über Religion schreibst und sei es nur aus einer historischen Perspektive, musst du wissen, von was redest du da. Mhm. Das maße ich mir bei keiner anderen Religion an als eben dem Katholizismus, mit dem ich sozialisiert wurde. Und der, und da kommen wir zur Kunst zurück, auf mich schon immer eine gewisse Faszination ausgeübt hat. Ich fand das schon als kleiner Pimpf, man geht eben in die Kirche, weil es ist so, ich fand das schon immer total faszinierend. Die Kirchenorgel.
Da bin ich übrigens auch ein großer Fan von. Also das mag ich auch an dem neuen Album jetzt sehr gerne, dass halt einfach die Orgel wieder so eine große Rolle spielt.
Ja, sehr bewusst auch.
Da bin ich auch ein großer Fan von tatsächlich, auch so generell von Kirchenarchitektur. Ne? Das werde ich auch immer gefragt, wieso postest du ständig irgendwelche Storybilder auf Instagram von Kirchen? Wieso besichtigst du so viele Kirchen? Ich bin einfach ein Freund von Architektur, das ist halt. Also, ne?
Das ist das, was ich meine. Also man kann da durchaus eine Faszination für haben, auch tatsächlich auch für die Liturgie. Ja, ich sehe die im weitesten Sinne als eine Theaterinszenierung. Ja, ich muss da jetzt nicht unbedingt d'accord gehen mit dem, was da jetzt an Aussage drin steckt. Aber wenn ich das mal außen vor lasse, so dieses kulturelle Erbe, ja, jetzt mal ganz neutral, ganz weltlich betrachtet, ja, die Architektur. Dieses Visuelle, die ich bin großer Fan von Ikonen, rein auf Kunstebene. Ja. Das hat auf mich halt schon immer eine große Faszination ausgeübt. Und daher kommt auch vieles von dem, was wir da tatsächlich verwenden. Ja, das ist gar nicht unbedingt religiös motiviert, weil, was wir auch immer betonen, wir sind eben keine religiöse Band. Ja, das Religion oder Spiritualität, wie immer man das nennen mag, ist was Privates, was
theatrale Kondizität, das ist es halt im Endeffekt, was euer Konzept beschreibt. Also das passt halt super.
Ja, wie gesagt, das hat uns alle, also das ist auch das, was uns da innerhalb der Band, da geht's eigentlich allen ähnlich. Das hat uns schon immer irgendwie auf eine gewisse morbide Weise fasziniert. Ja, und für mich viel naheliegender, sowas zu verwenden, als jetzt nimmer irgendwie jede Black-Metal-Band, die irgendwie ihre Pentagramme benutzt oder so. Das wird selten hinterfragt, ist ja klar. Als Metal-Band benutzt du Pentagramme, musst du ja. Aber wenn du jetzt irgendwie, du hast Kirchenfenster auf der Bühne oder so, dann musst du ja irgendwie eine religiöse Aussage damit treffen. Nö, eigentlich nicht. Ja, eigentlich kannst du einfach nur sagen, es ist eine Ästhetik, die finde ich einfach spannend. Und du kannst auch trefflich über Storys aus der Bibel Texte verfassen, ohne dabei religiös sein zu müssen. Es ist ein, ja, letztlich egal wie man es sieht, es ist ein historisches Werk, das auf jeden Fall einfach mal neutral gesagt
interessant ist. Ist ja tatsächlich bei Judas von Lord of the Lost jetzt auch so.
Finde ich auch sehr spannend. Habe ich mir auch gerade mit auseinandergesetzt. Ich mag die Band sehr. Ich mag sehr auch, wie die auch... ich finde es sehr faszinierend. Es ist eine Band, die sehr viele künstlerische Aspekte irgendwie auch vereint und immer wieder interessant verwurstet.
Das ist auf jeden Fall spannend, das so zu betrachten, wie sich Bands über so ein Jahrzehnt entwickeln. Ich kann mich nämlich noch daran erinnern, 2012 oder 2011 war das auf dem Rock im Betonwerk, wo Lord of the Lost bei uns im Camp im Pool lagen und noch niemand diese Band kannte und überhaupt nichts irgendwie erwartbar war. Und ihr auch da gespielt habt,
Ich wollte gerade sagen, genau, ich erinnere mich,
wir haben da gespielt. Und ich habe im Backstage mit dem Robse von Equilibrium mein erstes richtiges Interview geführt, das dann für euch monetär geclaimed ist, weil man im Hintergrund eure Musik hört. Ja.
Tatsächlich. Ja. Tatsächlich. Oh, das ist total lustig,
wie da alles irgendwie zusammenkommt.
Da muss ich mal noch gucken, was ich mit den Mega. Millionen von richtig, YouTube richtig. Mache. nee, klar, aber spannend. Das war für uns übrigens ein sehr chaotischer Tag. Ich erinnere mich gerade dran, wir haben einen Tag vorher Metal Camp in Slowenien gespielt. Und ich weiß nicht, was schief lief. Es gab eigentlich einen soliden Zeitplan. Wir hatten aber irgendwie einen ganz seltsamen Busfahrer, der irgendwie mit seinen Pausenzeiten und allem irgendwie ganz seltsam umging. Ich weiß, dass ich irgendwann mittags aufgewacht bin, dachte, der Bus fährt noch, naja, wir werden wohl gleich dort sein. Und da waren wir irgendwie kurz vor München.
Ja, von Tolmin fährst du ja auch irgendwie 10 Stunden bis dahin. Und
ich erinnere mich, dass das war irgendwie ein ganz heftiger Tag und es war irgendwie auch, ja, es war eine ganz knappe Nummer, dass das irgendwie alles noch geklappt hat. Und ich habe auf dem Festival tatsächlich, glaube ich, keine einzige Band dann gesehen, was mich sehr geärgert hat, weil normal schätze ich es einfach, wenn wir Festivals spielen, auch mal irgendwie noch selbst so ein bisschen umherzuwandern und mir Bands anzugucken. Das war irgendwie ein ziemlich chaotischer Tag.
Wirst du eigentlich ohne Schminke dann noch oft erkannt oder hilft das?
Hilft das klingt immer so negativ, so nach dem Motto, lass mich bloß alle in Ruhe. Ich kenne ja den Vergleich nicht. Also ich kenne es ja nur so. Man wird erkannt, ja, definitiv. Wir sind ja auch bei Signing Sessions oder Meet and Greets oder sonst wo auch ohne Schminke unterwegs. Ich fänd's auch, wir haben es tatsächlich mal in Anfangstagen gemacht, dass wir auch Signing Sessions und so geschminkt gemacht haben. Irgendwann haben wir gesagt, oft, das ist eigentlich echt affig, weil das ist ja nur eine Rolle, die du auf der Bühne verkörperst. Da ist das auch völlig angebracht, weil es in das ganze Umfeld, das gehört dahin. Aber außerhalb der Bühne kann ich ganz prima auch der ungeschminkte Mensch sein und auch mal irgendwie ganz normal jetzt agieren, ja, weil ich bin ja nun mal außerhalb der Bühne nicht unbedingt genau der, der ich auf der Bühne bin. Man agiert logischerweise anders. Insofern wird man auch erkannt, ja. Aber finde ich auch immer sehr angenehm und mir ist es tatsächlich noch nie passiert, dass ich irgendwie auf einem Festival in irgendeiner Form unangenehme Begegnungen gehabt hätte, sondern im Gegenteil. Also man freut sich ja. Es sind ja letztlich, man ist ja genauso Teil von irgendwie der Szene und man unterhält sich einfach gerne. Es ist eher dann unangenehm, wenn du merkst, okay, ist uns auch ein, zweimal passiert, wir haben das irgendwann mal in Russland, glaube ich, gemacht, wo wir gesagt haben, irgendwie ganz naiv, nee, komm, wir gehen jetzt mal raus, wir unterhalten uns noch ein bisschen mit Leuten und der Veranstalter wurde ganz panisch. Da war dann wirklich auch Tumult, wo du gemerkt hast, okay, nee, scheiße, geht tatsächlich
in,
jetzt
in die Richtung,
nicht, weil
in die Richtung
man kann sich nicht mit allen unterhalten, ne? Und dann also, wird es auch. Ist ein paar Mal passiert. Wir haben auch mal in Wacken irgendwie gut gemeint den Fehler gemacht, da hatten wir eine Signing-Session und nicht alle kamen irgendwie dran, weil die halbe Stunde war rum. Und wir gesagt haben, komm, ist doch egal, wir springen jetzt einfach da vorne dran und dann kriegt jeder irgendwie sein Foto und sein Autogramm und da wurde es dann auch irgendwie unangenehm im Sinne von, okay, da gab es dann unkoordiniertes Gedrängel, wo du gemerkt hast, nee, das kann
so eine Sicherheitssituation, so wirklich, ohne Scheiß,
genau. wo du gemerkt hast, nee, das ist jetzt tatsächlich keine Frage von, bist du jetzt easy, sondern das ist eine Frage von Sicherheit tatsächlich. War so ein bisschen befremdlicher, wo du gemerkt hast, okay, ja, manchmal ist es einfach angebracht zu sagen, nee, jetzt ziehst du dich da zurück. Im Sinne von, jeder sollte irgendwie safe richtig sein.
Matthew, es hat mich sehr, sehr gefreut, dich abseits der Bühne persönlich kennengelernt zu haben.
Ja.
Ich spreche natürlich auch für Mike, dass es ein sehr schönes Gespräch war. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. So.
Ja, aber war sehr anders, sehr interessant.
Sehr anders, genau. Hat das Spaß ist das Prädikat für diesen Podcast. Das hast du super zusammengefasst, freut mich.
Ja.
Du, wenn du Bock hast, gerne irgendwie auch zum Bullhead City, dann mal mit Bild an. Ich bin auf jeden Fall am Start. Falls du Zeit hast oder ihr Zeit habt. Und dann, würde ich sagen, wir fiebern dem entgegen, nicht nur dem Release, sondern auch dann der ersten Live-Show.
Ja,
die Rückkehr der Live-Shows,
genau.
Mach's gut.
Tschüss. Das klingt doch beeindruckend. Okay, bis dann. Tschüss.